Es ist eine Gerichtsverhandlung, die in die Geschichte eingehen wird. Da ist der Angeklagte, der in knappen, rätselhaften Formulierungen spricht. Da sind die Ankläger, die dafür umso lautstarker sind. Und da ist schließlich der Richter, der sich einem Problem gegenüber sieht, das er nicht lösen kann. Die Ankläger haben keine belastbaren Argumente. Dafür aber genau das, was der Richter fürchtet, eine aufgebrachte Menschenmenge. Eigentlich müsste er nun ganz pragmatisch reagieren, wie auch sonst. Der Angeklagte ist schließlich ein Niemand. Keiner würde Ärger machen bei einer Verurteilung. Im Gegenteil, sein Vorgesetzter hätte kein Verständnis für jegliches Zögern. Und doch tut er sich schwer mit einer Verurteilung. Er, der Pragmatiker, hat so etwas wie Skrupel. Er versucht zu taktieren, die Ankläger und die Menschenmenge zu beschwichtigen, den Angeklagten aus der Schusslinie zu nehmen, immer wieder aufs Neue. Denn irgendetwas an ihm berührt ihn und an den wenigen Worten, die er spricht. Wir möchten uns heute Morgen ein wenig mit diesem Richter auseinandersetzen, denn in seinen Äußerungen, seinen Zweifeln, seinem Ringen, spiegeln sich die Zweifel und das Ringen eines jeden Menschen wider, ob es denn überhaupt so etwas wie die Wahrheit gibt. Die Gesten und die Aussagen dieses Richters werden Geschichte schreiben. Sogar ins christliche Glaubensbekenntnis hat er es geschafft. Er, Pilatus, der Prokurator von Judäa. Von Kajaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früher Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Passahlamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage hebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden antworteten ihm: Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen Tod er sterben werde. Da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es. Ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum Passafest ein freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Daraufhin nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihn auf sein Haupt und legten ihm einen purpurnen Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, der Mensch. Als die Hohenpriester und die Diener ihn sahen, schrien sie: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden entgegneten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus, woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm, du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete ihm, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat auch der eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat. Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien, wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf dem Richterstuhl, an dem Platz, der Litostrotos auf Hebräisch Gabata heißt. Es war Rüsttag des Passafestes, ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden, seht euer König. Sie aber schrien, hinweg, hinweg, kreuzigt ihn. Pilatus sagte zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden. Die Hohenpriester haben es eilig. Sie wollen die Sache schnell erledigt haben, um in Ruhe das Passafest feiern zu können. Sie sind bereit, einen Menschen auf barbarische Weise hinrichten zu lassen. Aber sie sind nicht bereit, sich zu verunreinigen, indem sie den Amtssitz von Pilatus betreten. Religiöse Vorschriften sind ihnen heilig, so heilig, dass sie bereit sind, einen Menschen dafür zu opfern. Wenn man sie darauf ansprechen würde, würden sie vermutlich sagen, ja, das alles ist nicht schön, aber leider notwendig, um Gottes Willen gerecht zu werden. Denn es ist ja schließlich ihr Selbstverständnis, dass sie es sind, die den wahren Glauben bewahren. Und dieser Jesus stellt sich gegen Gottes Wort. Er stellt religiöse Vorschriften und Traditionen in Frage. Und damit ist er eine Gefahr für die religiöse Ordnung, auf der ihre Macht beruht. Denn natürlich spielen auch hier Machtfragen eine wichtige Rolle. Es ist aus heutiger Sicht einfach, sich über die Hohenpriester zu empören, aber offenbart sich in ihrem Verhalten nicht ein grundlegendes Problem? Ist es nicht auch heute noch so, dass Christen in der besten Absicht, Gottes Wort zu befolgen, dabei Jesu Maßstäbe aus den Augen verlieren? Dass die Barmherzigkeit und Zugewandtheit Jesus durch religiöse Ordnungsprinzipien verdrängt werden. Ordnungsprinzipien stehen bei uns Christen immer hoch im Kurs, egal ob wir eine fundamentalistische oder eine eher liberale Perspektive auf den Glauben haben. Ordnungsprinzipien sind einfach und geben schnell Orientierung. Unser Leben nach Jesu Vorbild zu gestalten, müssen wir uns hingegen erarbeiten. Es ist ein Weg und kein Prinzip. Jesus nennt das schlicht Nachfolge. Und auf diesem Weg stellen sich Fragen wie, was ist denn eigentlich Gottes Wille und was ist Wahrheit? Die hohen Priester haben da vermutlich keine Fragen und keine Selbstzweifel, als sie da draußen vor dem Amt von Pilatus stehen. Pilatus hätte sie vermutlich unter normalen Umständen da draußen stehen lassen. Es ist aber kurz vor dem Passafest. Die Stadt ist heute auf ein Vielfaches der sonstigen Bevölkerungsanzahl gewachsen. Und das Gebot der Stunde ist es, jede kleine Unruhe direkt im Keim zu ersticken, damit nichts Größeres daraus entsteht. Darum und nur darum begibt er sich nach draußen. Zunächst einmal fragt er natürlich nach der Anklage. Und die Ankläger? Sie geben sich noch nicht einmal die Mühe, eine gute Anklage zu erfinden, sondern sie entgegnen mit einer unverstellten Dreistigkeit, wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Hätte Pilatus nur die Rolle als Richter, wäre spätestens hier die Verhandlung zu Ende. Aber in der Antike hatte man es nicht so mit der Gewaltenteilung. Und so ist Pilatus eben auch Chef des Militärs und der Verwaltung. Und als solcher wird von ihm mal erwartet, für Ruhe zu sorgen. Das wissen natürlich auch die Hohenpriester. Sie wissen von Anfang an, dass Pilatus gar keine andere Wahl hat, als Jesus zu verurteilen. Zu heikel ist die Situation am Passafest. Pilatus geht zunächst von unbedeutenden religiösen Streitigkeiten aus und verweist darauf, dass die Hohenpriester das doch selbst regeln könnten. Und die lassen nun die Katze aus dem Sack. Sie wollen eine Hinrichtung und die darf nur die römische Besatzungsmacht ausführen. Also zieht sich Pilatus mit dem Gefangenen zurück, um ihn in Ruhe verhören zu können. Wenn dieser gegen die römische Besatzungsmacht rebelliert hätte, dann wäre es ein triftiger Grund für die Todesstrafe. Der Gefangene bezeichnet sich zwar als König, aber sagt gleichzeitig, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Und dann spricht er diese rätselhaften Sätze. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Was um alles in der Welt soll Pilatus mit jemandem machen, dessen Königreich nicht von dieser Welt ist und der von sich behauptet, die Wahrheit gepachtet zu haben? Unter normalen Umständen hätte er ihn auspeitschen lassen und ihn rausgeworfen. Das wäre vermutlich sein natürlicher Impuls. Aber er hat keine glückliche Hand mit seinen natürlichen Impulsen. Zweimal schon hat er damit jüdische Aufstände provoziert. Das erste Mal, als er die römische Standarte mit dem Bildnis des Kaisers Tiberius nach Jerusalem brachte. Das zweite Mal, als er sich für den Bau einer Wasserleitung in Jerusalem aus dem Tempelschatz bedient hatte. Und nun das hier. Wie soll er durch dieses Minenfeld jüdischer Empfindlichkeiten navigieren, ohne dass es nicht zu einem Aufstand kommt? Alle Evangelien geben sich ersichtlich Mühe, Pilatus als jemanden darzustellen, der es sich nicht einfach macht. In unserem Text startet Pilatus drei Versuche, Jesus aus der Schusslinie zu nehmen. Er bietet ihn an, ihn zu begnadigen, statt dem Anführer Barabbas. Als das nichts hilft, lässt er ihn auspeitschen und führt ihn vor. Er lässt ihn eine Dornkrone aufsetzen und bekleidet ihn mit einem Purpurumhang. Krone und Umhang sind Insignien eines Königs. Hier dienen sie dazu, dem Volk Jesus als Karikatur eines Königs zu präsentieren. Stellt euch doch einmal die Szene vor, ein halbnackter Jesus mit einem Gesicht, über das das Blut rinnt, durch die Wunden der Dornenkrone und mit einem über die Schulter geworfenen Purpurmantel. Das ist doch eine klare Botschaft an das Volk. Dieser Typ, der sich als König bezeichnet, ist doch im Grunde eine lächerliche Figur. Lasst es nun mal gut sein, geht nach Hause, Leute, sagt Pilatus damit. Und das unterstreicht er noch durch seine Worte, seht der Mensch, ein Mensch und kein König. Aber die Hohenpriester machen Stimmung, der Versuch scheitert. Erneut zieht er sich mit Jesus zurück. Irgendetwas scheint Pilatus an Jesus anzurühren. Sonst würde er sich nicht eine solche Mühe geben, ihn aus der Schusslinie zu nehmen. Auch Jesus spürt das. Sonst würde er einen Satz wie diesen nicht sagen, darum hat er auch eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat. Pilatus ist bewegt. Ein Angeklagter, der sogar Verständnis für die Zwangssituation seines Richters hat. Und so geht er zum dritten und letzten Mal mit ihm zu den Anklägern, um zu verkünden, dass er den Angeklagten für nicht schuldig hält. Aber nun packt ihn die Menge bei einem wunden Punkt. Wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Pilatus versucht zum letzten Mal noch eine Brücke zu bauen. Euren König soll ich kreuzigen? Aber dieses Argument geht nach hinten los. Die Hohenpriester greifen es geschickt auf. Wir haben keinen König, außer den Kaiser. Pilatus ist nun die Argumentationslinie entglitten. Ihm bleibt keine Wahl. Wenn unser Glaubensbekenntnis die Formulierung verwendet, gelitten unter Pontius Pilatus, so ist das eigentlich nicht fair. Denn die Verspottung und die Auspeitschung waren eigentlich Teil der Verteidigungsstrategie und nicht das Werk eines unbarmherzigen Richters. Was mich seltsam bewegt an Pilatus, ist das, was er in Jesus sieht. Als Jesus diese Sätze sagt, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Da stellt Pilatus eine Frage. Es ist eine Frage mehr an sich selbst. Eine Frage, die auch mein Leben immer wieder durchzieht. Und vermutlich das Leben eines jeden Menschen, irgendwo, irgendwie. Was ist Wahrheit? Pilatus mag gedacht haben, irgendwie behauptet doch jeder, in dem Besitz der Wahrheit zu sein. Unser Kaiser Tiberius, der sich von Gott verehren lässt, sein Wille ist Gesetz, ist die Wahrheit Roms. Da sind die Typen da draußen mit ihren religiösen Spinnereien. Und dieser hier, er wirkt so unschuldig, so naiv. Er weiß gar nicht, in was er hier hineingeraten ist. Ein Lamm unter Wölfen, der die grausamen Realitäten dieser Welt nicht versteht. Solche Typen sind immer die Verlierer, immer. Und trotzdem hat er etwas, was mich berührt. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Eine Wahrheit, die sich nicht aufdrängt. Die mit einer Selbstverständlichkeit daherkommt, als hätte es sie schon immer gegeben. Und wir hätten es nur nicht bemerkt. Ein seltsamer Typ. So mag er gedacht haben. Was meinen Menschen heute, wenn sie sich solche fundamentale Fragen stellen? Gibt es überhaupt so etwas wie die Wahrheit? Alle Religionen behaupten doch, im Besitz der Wahrheit zu sein. Aber warum bin ich überhaupt auf dieser Welt? Gibt es einen Gott? Und wenn ja, warum lässt er all das Leid zu? Als Christen glauben wir auf so viele Fragen, die richtigen Antworten zu haben. Wenn es in Gesprächen um den christlichen Glauben geht, hört man von Skeptikern häufig solche Sätze wie: Als Christ würde ich mich nicht bezeichnen. Dafür habe ich zu viele Fragen. Für die meisten Menschen bedeutet Christsein, Antworten zu haben und sich dabei sicher zu sein. Dabei kann eine gute Frage einen Knoten im Kopf lösen. Es ist interessant, dass Jesus selbst fast nie direkte Antworten gegeben hat, sondern hingegen häufig Fragen stellt. Wir finden mehr als 200 Fragen Jesu in den Evangelien. Für wen haltet ihr mich? Was willst du, dass ich dir tun soll? Wer ist der Nächste dem gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Jesus hat Fragen gestellt, damit sich Menschen selbst hinterfragen, ihr Denkgebäude, ihr Fundament, ihre Werte. Wir haben in unseren Kirchen manchmal zu viel Angst davor, uns mit fundamentalen Fragen auseinanderzusetzen. Angst davor, dass Gewissheiten ins Wanken kommen. Manche Christen möchten sich dem nicht aussetzen und suchen immer die Kirchen, bei denen Gewissheiten noch unumstößlich sind. Aber gibt es überhaupt so etwas wie die Wahrheit? Oder ist das nur die Sehnsucht nach einer Welterklärung, die mich trägt? Diese Frage habe ich mir schon gestellt und vor allem gestellt, als ich noch kein Christ war. Als Jugendlicher war ich vom Existenzialismus geprägt, der die Welt als etwas Absurdes ansieht. Man muss einfach sehen, wie man zurechtkommt. Das ist alles. Es gibt nur uns und unsere Sehnsüchte, Wünsche und die harten Realitäten. Noch heute verstehe ich Atheisten sehr gut. Es ist ein unter Christen weit verbreiteter Irrtum, dass nur der Glaube die richtigen Maßstäbe für das Leben vorgibt. Selbst wenn jemand nicht an Gott glaubt, kann er hohe moralische Maßstäbe haben, ein liebevoller Mensch sein und ein gutes Leben führen. Den Menschen nur als Sünder anzusehen, wird, wenn man sich nicht nur auf einzelne Bibelstellen fokussiert, auch den Maßstäben der Bibel nicht gerecht. Und das entspricht doch nicht meinen Erfahrungen. Ich erlebe Liebe, Barmherzigkeit und Hilfsbereitschaft bei Christen und Nichtchristen. Auch der barmherzige Samariter war nun mal ein Samariter und kein Rechtgläubiger. Die Frage, was ist Wahrheit, zieht sich auch heute durch viele dogmatische Diskussionen in christlichen Gemeinden und Gemeindeverbünden. Häufig steckt die fundamentale Frage dahinter, wie denn die Bibel zu verstehen ist. Jetzt mag man denken, warum ist das so? Es gibt doch nur eine Bibel. Warum gibt es so unterschiedliche Auffassungen davon? Alle berufen sich doch auf den Heiligen Geist und nicht etwa auf die Heiligen Geister. Eigentlich ist die Antwort darauf gar nicht kompliziert. Alles, was wir in dieser Welt wahrnehmen, auch die Wahrnehmung beim Lesen der Bibel, basiert auf unserer Interpretation. Immer, mit keiner Ausnahme. Wir alle interpretieren immer Wirklichkeit. Es geht gar nicht anders bei allem, was wir tun. Und diese Interpretation wird viel mehr von unseren Sehnsüchten, unseren Ängsten und unseren Bedürfnissen geprägt, als wir das für möglich halten. Ich habe mich häufig gefragt, warum Menschen behaupten, dass die Bibel widerspruchsfrei sei. Dabei gibt es erkennbar deutliche Widersprüche in manchen Aussagen und Handlungsabläufen. Ich habe zuerst gedacht, dass sie die Bibel gar nicht gelesen haben, um so etwas behaupten zu können. Aber viele haben sie sogar mehrfach gelesen. Was dahinter steckt, ist vielmehr das Bedürfnis nach Eindeutigkeit, nach Festigkeit, nach Orientierung, die keine Interpretation duldet. Luther beispielsweise hat sich immer nach einem gnädigen Gott gesehnt und hat ihn in der Bibel gefunden, weil er sich ganz klar daran finden lässt. Damit hat er eine Tür aufgestoßen, die alle christlichen Glaubensrichtungen maßgeblich verändert hat. Aber in der Bibel steckt noch viel mehr als die Frage nach Schuld und Vergebung. In den synoptischen Evangelien, also den ersten drei Evangelien, ist das gar nicht die zentrale Frage. Deren Fokus ist es, ein anderes Gottesbild zu vermitteln. Ein Gott, der sich im Leben Jesu widerspiegelt. Durch seine Zugewandtheit, seine Liebe, seine Barmherzigkeit und seine ganz andere Art von Gerechtigkeit. Im Kampfsport trainiere ich häufig mit einem Partner, der alle Schriften der Weltreligionen durchlesen wollte. Und dies tatsächlich auch getan hat. Die Bibel hat er tatsächlich vollständig gelesen und sogar die langweiligen Geschlechtsregister. Und dabei hat er ein Notizbuch erstellt, voll schräger Textpassagen und Widersprüche, die er in der Bibel so gefunden hat, und zitiert diese genüsslich auch hin und wieder. Es gibt da für mich nichts glatt zu bügeln. Viele dieser Stellen, vor allem die alttestamentlichen, sind schräg. Ich versuche dann immer meine Sicht zu erklären, dass viele Menschen an der Bibel geschrieben haben, die alle ihre antike Weltsicht mitgebracht haben. Die Menschen lebten und dachten anders als wir heute. Ihr Gottesbild war dadurch auch ein anderes. All das fließt in dem ein, was sie niedergeschrieben haben. Für mich ist das eher ein Beleg für die Authentizität der Bibel, dass sich in ihr auch die unterschiedlichen Perspektiven ihrer Autoren wiederfinden. Aber das ist nicht alles. Ich glaube ebenso, dass der Heilige Geist beim Verfassen und bei der Auswahl der Schriften mitgewirkt hat. Denn die Bibel ist für mich ein Zeugnis des lebendigen Gottes und nicht nur ein Zeitzeugendokument. Das spürt man allerdings nur, wenn man sich darauf einlässt. Und eben das kann man argumentativ gar nicht vermitteln. Für mich bedeutet Christsein, nicht fertige Antworten zu haben, sondern in einer lebendigen Gemeinschaft unterwegs zu sein mit Jesus als Mittelpunkt. Eine Gemeinschaft, die Fragen zulässt und um Antworten ringt. Was ist Wahrheit? Fragt Pilatus. Und dabei hat er sie vor sich stehen. Irgendwie hat er es gespürt. Aber hier geht es um sein politisches Überleben. Vielleicht steckt daher in dieser Frage auch so ein Stückchen Selbstrechtfertigung. Er weiß, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als den Angeklagten zu verurteilen. Und so redet er sich vielleicht ein, dass dieser Mann auch nur einer von vielen ist, die behaupten, im Besitz der Wahrheit zu sein. Keiner kann schließlich wissen, ob das stimmt. Die Frage des Pilatus offenbart zum einen die Sehnsucht nach etwas, was ihm, was dieser Welt Halt gibt. Und zum anderen steckt in dieser Frage ein tiefer Zweifel, ob es sowas wie Wahrheit überhaupt gibt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber für mich ist es als Christ auch immer wieder eine Herausforderung, mit meinen Fragen und meinen Zweifeln über Gott und die Welt umzugehen. Atheisten müssen nicht erklären, warum es so viel Leid in dieser Welt gibt und warum ein guter Gott das zulässt. Fundamentalistisch geprägte Christen folgen einem eher starren Schema, bei dem es viele fertige Antworten und wenig offene Fragen gibt. Und bei liberal geprägten Christen ist es genau umgekehrt. Zu viele offene Fragen und zu wenig Antworten, die durch das Leben tragen. In demokratischen Gesellschaften gibt es viele Wahrheiten. In autokratischen wollen die Regierenden allen Glauben machen, dass es nur die Wahrheiten gibt, die sie für richtig halten. Also heute, wie damals, zu Zeiten des Pilatus, kann und soll man diese Frage stellen. Was ist Wahrheit? Ist unser Verständnis von Wahrheit das gleiche wie zur Zeit Jesu? Jetzt mag man denken, dass der Begriff der Wahrheit zumindest für Jesus und Pilatus identisch ist. Schließlich leben sie ja zur selben Zeit. Das stimmt zwar, aber sie leben in zwei unterschiedlichen Kulturkreisen. Jesus kommt aus dem aramäisch-hebräischen und Pilatus aus dem römisch-griechischen Kulturkreis. Der Begriff der Wahrheit hat in diesen Kulturkreisen tatsächlich eine unterschiedliche Bedeutung. Aber sie ergänzen sich. Für mein Glaubensverständnis sind beide Begriffsverständnisse eine von entscheidender Bedeutung. Das Besondere des hebräischen Wahrheitsbegriffes ist seine Lebensnähe. Es ist nicht abstrakt. Wahrheit ist nicht von Natur aus schon da, sondern sie offenbart sich als etwas Verlässliches, als etwas Tragfähiges, das sich entweder bereits ereignet hat oder sich ereignen wird. Im biblischen Kontext bezeichnet er häufig das zuverlässige und verlässliche Verhalten eines Menschen gegenüber anderen oder Gottes zuverlässiges und treues Verhalten Menschen gegenüber. Oder man kann es ganz schlicht formulieren. Wahr ist eine Zusage, wenn sie eingehalten wird, wenn auf Worte Taten folgen. Wenn Jesus zu Pilatus sagt, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege, so sagt er, dass durch ihn Gottes Wahrheit Realität geworden ist. In Jesus als Person, der im Hier und Jetzt vor Pilatus steht, offenbart sich Gottes Zugewandtheit, seine Liebe und seine Treue. Das Wahrheitsverständnis von Pilatus hingegen ist vom griechischen Denken geprägt. Und das griechische Verständnis von Wahrheit stützt sich eher auf Verstehen, auf Erkenntnis. Es kommt unserem abstrakten wissenschaftlichen Begriff von Wahrheit sehr nahe. Wenn ich zum Beispiel sage, die Winkelsumme eines Dreiecks ist 360 Grad, das wisst ihr hoffentlich alle, so hat diese Aussage keinen zeitlichen Bezug. Sie hat auch nichts Tragfähiges. Sie beschreibt einfach unser mathematisches Verständnis der Wirklichkeit. Und damit ist sie eine wahre Aussage. Als Jesus zu Pilatus sagt, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege, so denkt er, dass Jesus im Besitz von Erkenntnissen ist über Gott und die Welt. Und nicht, dass sich Gottes Liebe und Treue in der Person offenbart, die vor ihm steht. Ich finde es hilfreich, bei Glaubenswahrheiten zu unterscheiden zwischen den lebensbezogenen, praktischen und den eher erkenntnistheoretischen Fragen. Zum ersten Fragenkomplex gehören Fragen wie, was trägt mich eigentlich? Wie erlebe ich Gott in meinem Leben? Spüre ich seine Treue, seine Liebe und seine Barmherzigkeit? Und wenn ja, welche Auswirkungen hat das auf mein Leben? Die Antworten darauf können die Fundamente eines Lebensgefühls ausmachen, das von Zuversicht, Hoffnung und Geborgenheit geprägt ist. Zum zweiten Fragenkomplex zählen zum Beispiel Fragen wie, ist die Schöpfungsgeschichte eine Erzählung oder historische Wirklichkeit? Oder wie glaubwürdig ist es, dass Noah alle Tiere in einem Boot zusammenfercht? Auf Fragen dieser Art kann und darf man sehr unterschiedliche Antworten geben. Und keine davon trägt meinen Glauben. Denn sie machen mich nicht liebevoller, barmherziger und gerechter. Glaube war und ist niemals ein theoretisches Konstrukt. Der Kern des Glaubens ist nicht Dogmatik. Für Jesus hat Glaube einen viel praktischeren Charakter. Er lobt den Glauben des Hauptmanns von Kapernaum, weil er den Weg zu Jesus auf sich nimmt, um seinen Knecht zu retten. Er zeigt dem reichen Jüngling, dass Nächstenliebe kein theoretischer Begriff ist, sondern dass es sich im Leben bewähren muss, auch wenn es schwierig wird. Er heilt Menschen am Sabbat, um den Pharisäern zu zeigen, dass Glaube keine Sache von Geboten ist, sondern von gelebter Zuwendung. Die Gleichnisse Jesus spielen fast alle in der Alltagswelt seiner Zuhörer. Sie haben keinen religiösen Charakter. Und selbst in den Gleichnissen, die darüber hinausgehen, geht es häufig darum, welche Auswirkungen gelebter Glaube hat. So wie in dem Gleichnis vom Weltgericht. In diesem lässt er den Richter Folgendes sagen. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meiner geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Die Menschen, die der König so anspricht, sind überrascht, welche Maßstäbe dieser anlegt. Sie haben all das Gute aus einer inneren Selbstverständlichkeit herausgetan. Glaube gibt keine Regeln vor, Gutes zu tun, sonst wird er schematisch. Menschen spüren, ob jemand Gutes tut, aus dem Bedürfnis heraus, Gutes zu tun, oder ob das ein Punkt auf seiner religiösen To-Do-Liste ist. Glaube sollte das innere Bedürfnis wecken, Gutes zu tun. Das ist der eigentliche, der völlig lebensnahe Maßstab Gottes. In den Evangelien geht es hauptsächlich um das, was uns trägt im Leben, um den hebräischen Wahrheitsbegriff. In den paulinischen Briefen hingegen liegt der Schwerpunkt aus gutem Grunde eher auf dem griechischen Verständnis der Wahrheit. Es geht um Erkenntnis. Im religiösen Kontext nennt man das Dogmatik. In der frühen Kirche gab es enorme Fliehkräfte der unterschiedlichen religiösen Prägungen. Die Judenchristen orientierten sich noch stark an den religiösen Ritualen des Alten Testaments. Das war wiederum ein Problem der nichtjüdischen Christen, die gar nicht in dieser Tradition standen. Dann gab es noch starke soziale Unterschiede in den Ortsgemeinden, sehr wohlhabende und sehr arme Christen. Und natürlich gab es auch damals unterschiedliche Auffassungen von Glaubensritualen. Es gab Grüppchenbildungen, die unterschiedliche Aspekte des Glaubens oder der Tradition betonten. Paulus bemüht sich in seinen Lehrbriefen, diesen unterschiedlichen Strömungen ein einheitliches dogmatisches Fundament zu geben. Wäre es ihm nicht gelungen, wäre das Christentum keine Weltreligion geworden. Also auch Dogmatik hat ihre Berechtigung. Aber auch Paulus betont, dass Erkenntnis ohne die Liebe als Fundament völlig sinnentleert ist. Auch heute sollten wir Christen uns bei aller Unterschiedlichkeit unseres Glaubensverständnisses immer darauf besinnen, was uns wirklich trägt. Ich habe diese Geschichte schon mal erzählt, aber sie ist für mich so ein Schlüsselerlebnis gewesen. Wir haben im Rahmen meines Studiums eine Zeit in den USA verbracht und im Brookhaven National Lab auf Long Island. Und wir hatten da zusammen einen Bibelkreis immer und das waren Wissenschaftler aus allen Regionen der Welt da. Und ich kann mich erinnern, es waren Methodisten da, Adventisten, Baptisten und wir. Ja. Ja, freie Evangelische, ja, oder wie man es immer nennt. Und das Nette war, ist, wir haben uns von Anfang an geeinigt, ja, wir haben so viel, was uns verbindet, das ist Christus. Und den stellen wir in den Mittelpunkt. Warum sollen wir Dinge in den Mittelpunkt stellen, die einfach, wo wir unterschiedliche Meinungen haben? Einer unserer besten Freunde war Vorsitzender oder Ältester der Adventistengemeinde. Und aus unserer Sicht sind die ein bisschen schräg, ja. Also was Blutzufuhr betrifft, das lehnen sie ab. Ja. Es wird der Schabbat ziemlich geheiligt. Und mir ist das immer in Erinnerung geblieben. Also Gunnar, der Älteste in der Gemeinde, mit dem haben wir immer samstags gefeiert zusammen, weil das war ihr Sonntag sozusagen. Und da haben wir immer Pizza gebacken und Rotwein getrunken. Und das Nette war, eigentlich durften die gar keinen Rotwein trinken, kein Alkohol. Das war hier bei uns Deutschen, haben sie gedacht, das habt ihr im Blut, ja, ihr trinkt alle Alkohol. Ja. Aber das Nette war daran eben, dass, und das vergesse ich nie, was er gesagt hat. Er sagte, wenn Leute gewisse Gebote zu ernst nehmen, die sie sich selbst geben, die so in Tradition stehen, wie zum Beispiel die Geschichte mit dem keine Blutkonserven oder gibt es vieles im adventistischen Bereich, dann neigt das dazu, ein Eigenleben zu führen. Die Leute sozusagen denken, ja, sie bringen ein Opfer im Leben, damit sie das tun und stellen das plötzlich in den Mittelpunkt ihres Glaubens. Und das hat eine ganz falsche Lage dann, ja. Und deswegen ist es wichtig, das habe ich als sehr bereichert empfunden, wir hatten einen tollen Bibelkreis, wirklich mit unterschiedlichen Meinungen über alles, aber wir haben uns nie zerstritten, weil Jesus ist das Fundament. Der Kern des Evangeliums ist immer verbindend, weil es Christus ist, der uns die Wahrheit vorlebt, die unser Leben trägt. Und all das, was uns unterscheidet in unseren theologischen Auffassungen, sollte dieses Verbindende nicht trennen. Es ist eine große Tragik der Christenheit, dass es vielen so leicht von der Hand geht, Spaltungen voranzutreiben, wenn es unterschiedliche theologische Auffassungen gibt. Das Verrückte dabei ist, dass Jesus, der Jesus, dem eigentlich alle folgen wollen, es ganz anders vorgelebt hat. Glaubt ihr, dass Simon der Zelot und Matthäus der Steuereintreiber, so absolut gegensätzliche Pole, beides Jünger Jesu das gleiche Schriftverständnis hatten? Ich glaube nicht. Das Verbindende war Jesus als Person. Auch heute sollten die Nachfolger Christi in der Lage sein, sich unterschiedlichen Erkenntnissen in weltanschaulichen und dogmatischen Fragen zu stellen, weil sie Jesus als Person im Mittelpunkt haben sollten und nicht Jesus als dogmatisches Konstrukt. Gesellschaften verlieren ihre demokratische Kultur, wenn sich bei politischen Diskursen spalten. Kirchen verlieren ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie sich bei dogmatischen Diskursen unversöhnlich gegenüberstehen. Dabei ist die Bibel in so vielen Fragen erstaunlich vielstimmig und eröffnet eine große Weite. Es ist geradezu der Kern des Evangeliums, das Leben und Wirken Jesu als Fundament zu haben, eben als das, was trägt. Und alle anderen Fragen sollen und können wir diskutieren. Heftig, aber niemals unversöhnlich. Denn nur so bleibt Glaube relevant in einer sich rasch verändernden Kultur. Halten wir uns doch nochmal vor Augen. Die größten Gegner Jesu waren die Traditionalisten, die auf ihr schematisches Verständnis der Schrift pochten. Und ebenso sollten wir uns auch vor Auge halten, dass Glaube, der keine Maßstäbe hat, der alles in Frage stellt, auch auf Dauer nicht tragfähig ist. Differenziertes Denken und Leitung durch den Heiligen Geist ist gefragt, um nicht auf irgendeiner Seite vom Pferd zu fallen. Was ist Wahrheit? Fragt Pilatus. Ich kann diese Frage für mich beantworten. Wahrheit, die sich als wirklich tragfähig herausstellt im Leben, ist für mich in Jesus Christus verkörpert. Und um all die erkenntnistheoretischen Wahrheiten will ich ringen. In Jesus sehen wir, dass Leben mehr ist als bloße Existenz, mehr als Konsum, Erfolg und Anerkennung. In ihm sehen wir, was Sinn und Verbundenheit und Zuwendung bedeutet. In ihm sehen wir, dass es nicht nur darum geht, was gut und richtig ist, sondern eben auch darum, dass wir genau das leben, wie wir mit unseren Mitmenschen, unseren Nächsten umgehen. Er ist das Wie, das Was und das Warum. Oder wie er es gesagt hat, kurz und prägnant, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen.